Nun sind wir ja endlich wieder in der ersten Liga und wir haben lange überlegt, beziehungsweise wir haben uns in den letzten Wochen ja schon ein paar Mal wieder unseren Live-Podcast nochmal vor Augen geführt und gerade im Zuge mit Selke, der jetzt in der Türkei, auch wenn er gerade verletzt ist, unterwegs ist, hat man sich nochmal die Bilder angeschaut.
So unfassbar, ne?
Ja, es war wirklich unfassbar. Und für uns war es damals schon irgendwie erstligareif, obwohl wir so zweite Liga ja noch unterwegs waren. Aber immer schon mit dieses Jahr geht's hoch und es war irgendwie alles anders. Und dann saßen wir letzte Woche zusammen, Gato, und du kommst irgendwie und sagst, hey, lass mal wieder einen Live-Podcast machen, ich habe da eine Idee.
Und Gato denkt auch immer eher größer als kleiner, ne?
Ja.
Ich denke natürlich, dass ihr alle Platz habt. Also alle Zuhörer, weil letztes Mal war es schon
nach einer Minute oder so war es ausverkauft, ne?
Ja. Und dann waren viele, die wir auch auswärts getroffen haben oder im Stadion so, ey Mensch, und was macht ihr nochmal? Und wir gerne ein Ticket und das tut mir natürlich im Herzen weh. Ja.
Und dann hast du gleich ein bisschen größer gedacht und hast gesagt,
Gato ist für alle da.
Gato, ja. Tatsächlich, ich habe dann ein, zwei Telefonate getätigt und dachte erstmal so, naja, ich fühle mal vor. Und dann so.
Und in welcher Liga hast du geschaut?
Ja, immer schon erste Bundesliga.
Okay.
Location-technisch immer erste Bundesliga. Noch nicht
Champions. Ich wollte gerade sagen, könnte man noch einen draufsetzen?
Ja, immer.
Ja,
kannst okay. Kannst du immer noch einen draufsetzen.
Ja.
Aber wir sind erstmal in der ersten Bundesliga jetzt angekommen, auch location-technisch. Ich würde sagen, Experion war klein, aber fein.
Ich fand's mega.
Also war so Pokal-Halbfinale, würde ich sagen. Schon mega.
Ja, ne? Ja.
Und aber irgendwie ein bisschen anders. Und jetzt einfach Kapazität größer. Ich kreise es mal ein. Es wird erstmal in Hamburg sein. Im November wird es einen Live-Podcast geben.
Datum haben wir schon fix?
Der 12.
Der 12. Ich hoffe, wir können alle.
Mittwoch, der 12. November ist es Länderspielpause.
Ah.
Natürlich eng abgestimmt mit dem HSV, denn wir erwarten wieder einen Gast vom HSV.
Aber warte mal ganz kurz, hast du die Location eigentlich
die Location?
Erst fix gemacht und dann mit dem
HSV? Natürlich, ja. Ja, halb. Also ich habe erst ein bisschen beim HSV, die haben dann nach ein paar maligen Nachfragen signalisiert, sie würden einen HSV-Protagonisten schicken.
Ja. Es darf nicht irgendeiner sein, es muss ja irgendwas ganz Besonderes sein, oder?
Ja, richtig. Aber sie wollten sich nicht festlegen und dann meinte ich, na gut, mein Wunsch wäre Merlin Polzin.
Okay, wow. Das ist mal ein anderes Regal.
Richtig. Und ich glaube,
erste Liga.
Und letztes Jahr haben wir uns ja irgendwie Selke gewünscht, ne?
Ja, und da wurde Selke.
Okay. Ja, dann glaube ich, dran, dass Merlin kommt.
Also das wäre schon, also den Coach da zu haben,
das wäre schon nice.
Also wenn man den Coach hat, dann braucht man natürlich auch eine gute Location, habe ich mir gedacht.
Ja.
Und dann die Location in Hamburg hat ungefähr 1200 Plätze.
Boah, geil.
Und ist am Hauptbahnhof. Ich dachte mir, ist natürlich auch gut, wenn es irgendwie öffentlich gut erreichbar ist.
Also innerhalb von 4 Minuten dann ausverkauft, um das mal hochzurechnen vom Experion.
5-mal wahrscheinlich, ja.
Aber wenn der Server mitspielt.
Ja. Richtig, da haben wir das meiste Geld ausgegeben, was der Server hält.
Ja.
Das ist nicht so ein Ticketerlebnis wie beim HSV. Aber dann, lange Rede, kurz Sinn, wir sind im Deutschen Schauspielhaus.
Wow.
Schön.
12. Wow. November. Geht's los, 20 Uhr.
Das ist richtig prunkvoll.
Mit dem HSV-Gast. Und Achtung, wisst ihr, was das geilste an der Location ist?
Na?
Es gibt Logen. Es ist ja das Schauspielhaus. Wie früher halt. Und gibt's auch so kleine Separés.
Ich war da noch nie drin.
Ich auch noch nicht. Aber ich habe natürlich Bilder gesehen.
Ah, okay.
Und da gibt's halt immer so diese Logen. Und also, wie geil ist es, dass du da Logen. Also, ihr könnt euch da eine Loge buchen. Also, ihr könnt euch auch einzelne Plätze da in den Logen buchen. Die sind nicht komplett. Aber dann ist man in der Loge.
Wow, da ist ganz viel möglich, ne? Da kann man ja auch noch ein Rahmenprogramm stricken, glaube ich, absolut, mit allen Möglichkeiten.
Also, wer weiß, ob es da noch was Musikalisches geben wird.
Freibier vielleicht?
Ja,
Freibier immer wichtig.
Lasst uns nicht zu viel versprechen.
Nee, wir sind aber an vielen Sachen dran. Also es wird richtig cool. Die HSV-Familie wird sich da treffen. Die ist mit dem HSV Online-Influencer technisch da irgendwie gut halten. Werden wir natürlich irgendwie alle einbinden. Also das Who's Who wird dort sein.
Oh, wow. Und
klar, wann gibt es Tickets?
Also wie machen wir es mit dem Ticketverkauf?
Tickets gehen los schon diesen Freitag.
Alter, ratzfatz. Krass, Gato, ey.
Ja, wird direkt Nägel mit Köpfen gemacht. Es war tatsächlich alles innerhalb von einer Woche.
Ja.
Und am Freitag, ich glaube 12 Uhr, so es geht los. Aber für mehr Infos folgt uns in den Stories. Jetzt ab heute oder ab morgen geht's los. Da teasen wir das dann täglich an. Und dann kriege ich auch den Ticket-Link. Und wie gesagt, Deutsches Schauspielhaus.
Wahnsinn.
Also fast geil als die 3 Punkte, aber wow.
Was tatsächlich uns allen, besonders Muchel, und auch wichtig war, es muss bezahlbar bleiben. Und wir gucken wirklich...
Kein 20 für den Sitzer.
Ja, also 20 Euro geht gar nicht, deswegen machen wir 19,99.
Okay, ja, die Location ist schon ein bisschen größer, ne?
Das ja, aber mit tatsächlich weniger wäre nicht gegangen, weil die Miete halt auch relativ hoch ist. Und
es muss schon voll werden, ne?
Ja, und es muss auch voll werden. Also wir sind da wirklich so weit runtergegangen. Und
kaufe ich heute Abend nur Toastbrot wieder, eine Woche.
Ja, also wir haben wirklich ein ganz bisschen Reserve haben wir noch von dem Sponsor letztes Jahr. Aber das meinten wir so, wenn es ganz schlecht läuft, dann müssen wir das irgendwie auch noch raufhauen. Aber wir wollen da irgendwie plus minus null rausgehen. Also mit plus gehen wir da relativ safe nicht raus. Also wir Hauptsache alles.
Es wird ein geiler Abend. Also ich fasse nochmal zusammen. 12.11. Deutsche Schauspielhaus in Hamburg. Einlass wird wahrscheinlich so um
19 Uhr.
19 Uhr sein, okay. Und wir haben einen Gast vom HSV. Ist noch nicht bestätigt, aber gewünscht haben wir uns Merlin Polzin.
Ja.
Und
schriftlich eingereicht.
Das wäre natürlich,
das
wäre Wahnsinn.
Ich hoffe, dass er kommt.
Ja, und ja, Freitag geht der Vorverkauf los. Wo? Auf der Seite vom Schauspielhaus?
Genau.
Die haben irgendwie. Wissen die, was denen blüht?
Also, ich habe gesagt, macht euch auf alles gefasst. Okay. Die HSV-Fans sind HSV-Fans.
Ah, schön. Das ist stark.
HSV, meine Frau. Der Fußball-Podcast von Fans für Fans. Mit Pia, Gato, Kai und Muchel von Abschlag. Jede Woche neu, präsentiert
von Holsten.
Nein, von Köpi war es.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV.
Meine Frau!
Wir haben das Intro immer noch nicht geändert.
Wir haben es noch nicht geändert. Ja, machen wir nochmal irgendwann. Kai ist mit dabei, habt ihr schon gehört. Muchel.
Ja.
Ich, Gato, bin auch mit dabei. Und Pia ist auch dabei seit Samstag, aber nur am Telefon. Seit Samstag.
Hallo!
Seit Samstagabend bist du krank, Pia.
Genau, nach dem Spiel hat das Fieber gekickt und ich muss ehrlicherweise sagen, aber genauso sprachlos wie gerade im Intro war ich auch, als ich von der Nachricht, als ich in der Gruppe gelesen habe, dass wir ins Schauspielhaus gehen mit dem nächsten Live-Podcast. Deswegen hat es sich gerade gar nicht komisch angefühlt, nichts dazu zu sagen, weil ich immer noch ein bisschen sprachlos bin.
Ja, kein Problem.
Geil.
Es wird herrlich. Es gibt natürlich immer ein paar Mahner und ein paar, die sagen, let's go, wir haben ja alles vertreten. Wir nehmen euch dann in den nächsten Folgen nochmal mit, was wir machen. Ich bin natürlich pro Halbzeitshow und so weiter und so fort.
Nee.
Muchel sagt, lass mal nur beim Podcast bleiben. Es wird herrlich werden.
Es waren schon die ersten Diskussionen in der WhatsApp-Gruppe.
Aber wo wir eine große Show abgeliefert haben, das war circa vor 25 Jahren gegen Juventus. Da wurde krass gefeiert und wir rufen jetzt mal einen an, der an dem Abend vor ein paar Tagen dabei war, wo auch die Legenden waren. Stübi hat nämlich das Ganze moderiert und der arbeitet jetzt gerade bei Radio Hamburg, aber meinte, um 17.33 Uhr können wir ihn einfach mal anrufen. Und bist du in der Leitung, Stübi?
Ich bin da, ja.
Ah, wow. Technik.
Perfekt.
Ey, unfassbar. Vor 10 Sekunden habe ich hier gerade 4 Megahertz am Stück gestartet.
4-mal Abschlag, du Armer.
Ja, herrlich.
Ja, das ist perfekt. Wir sind auch noch gar nicht so lange auf Sendung. Wir haben gerade unseren Live-Podcast angekündigt. Stübi, wo du ja auch mit dabei sein wirst. Hast schon dein Go
im
gegeben. Richtig. Du machst das Intro, das Outro und mittendrin bist du auch dabei. Weißt du noch nichts von, aber wird alles geil werden.
Mega.
Das ist nochmal cool. Aber wir haben dich angerufen tatsächlich wegen einem anderen absoluten Highlight, was ich bei Instagram gesehen habe. Du warst vor Ort, das war 25 Jahre Feier, ne? Oder was war das?
Mhm.
Von
25 Jahre, ja.
Ja, von HSV gegen Juventus Turin, das 4-4. Und da hat der HSV, eigentlich ganz cool, machen sie irgendwie selten, aber die Mannschaft eingeladen. Und den Pagelsdorf habe ich da auch gesehen. Erzähl mal, was war da los? Es war genau meine Zeit, wo ich da beim HSV angefangen habe.
Also wir haben ja auch 40 Jahre die 83er Europapokal der Landesmeister auch schon gefeiert mit einigen, die damals waren. Und das war so eine ähnliche Veranstaltung. Das habe ich da auch moderiert, aber eigentlich meine Moderation, also ich habe jetzt nicht viel falsch gemacht, so, das würde ich jetzt mal sagen, alles okay. Aber das Allergeilste war, dass halt die Spieler von damals jetzt auch bei der 25-Jahr-Feier, und die Namen hatten wir ja im Kopf, ne, Cardoso, So, also wo fängt man an, wo hört man auf? Medi Maladija, ja. Sergej Barbares. So, die saßen halt alle da in der ersten Reihe. Und dann haben wir uns alle zusammen mit so ein paar geladenen Fanclubs, die dann auch damals schon Fanclubs waren, das heißt auch voll im Thema, haben wir uns so Spielszenen angeguckt. Also wirklich so 10 Minuten am Stück. Und das Ganze dann live kommentiert von den Netradio-Jungs, also Bruder Jürgen Trede und Lars Wegener.
Stark.
Die das echt so krass liebevoll vorbereitet haben mit so Kleinigkeiten und so Sätzen wie, oh, weißt du was, Bruder, ich glaube, das werden wir uns in 25 Jahren noch zusammen angucken und so. Also so solche kleinen Sachen, wo du immer so ein bisschen geschmunzelt hast und dann auch nochmal gesehen hast, gegen was für eine Mannschaft wir da gespielt haben, mit Zidane, Inzaghi, Edgar Davids, also Edwin van der Sar im Tor. Unfassbar. Krass. Auf einem Kartoffelacker im Volksballstadion damals. Und trotzdem wurde wirklich sensationell Fußball gespielt, also so technisch, wo man dann doch wieder gesehen hat, okay, der Rasen ist auch nur bedingt eine Ausrede. Gute Fußballer können auch richtig geile Tore auf so einem Rasen schießen. Das waren so meine Learnings da.
Geil. Also ich erinnere mich noch ganz gut, vor allem an den Gegner Juve, weil das Spiel in Turin war damals mein erstes internationales Auswärtsspiel, wo ich mit dem Bus nach Turin gefahren bin und wir dort vor Ort 1-3 gewonnen haben.
Wahnsinn.
Das war schon geil. Übrigens 2 rote Karten für Turin, ein Kopfstoß von Zidane. Also schon damals war schon mit dem Kopf ordentlich zugange.
Ich hatte auch das Glück, damals im Stadion zu sein. Also da ist so meine HSV-Leidenschaft in den Jahren, es ist so losgegangen. Und meine Mutter hat sich damals noch so richtig angestellt am Kartenvorverkauf. Mhm. Und es hat sich gelohnt. Also es war wirklich krass.
Wie war die Atmosphäre, also Stübi?
Ja, es ist einfach so, dass das so ein Abend war, wo ich danach wieder gesagt habe, ey, der HSV ist einfach nochmal ein besonderer Verein. Das ist irgendwie geil, dass wir dann Teil von sein dürfen und dass ich da irgendwie auch für den HSV so arbeiten darf. Das war richtig, ich hatte echt mehrfach Gänsehaut, so ein kleines Detail, aber die haben dann auch so Sitzkissen verteilt, die Dinger von 2000, ne, die da aufs Spielfeld geflogen sind nach dem 3-3, glaube ich, von Hans-Jörg Butt. So, und die wurden dann auch so geworfen, ne, einfach in diesem VIP-Raum, so als kleines Schmankerl irgendwie, und die Atmosphäre war total gelöst. Ich glaube, es war wirklich eine total kurzweilige Veranstaltung. Wir saßen da immerhin 90 Minuten, also eigentlich denkt man ja lang, aber man hat diese Szenen geguckt und klebte an den Lippen von den Netradio-Jungs. Ich hatte auch das Gefühl, dass alle Spieler einfach sich total gefreut haben, dabei zu sein. Hans-Jörg Butt so in München, Medi Maladija als irgendwo Trainer von Al Jazeera oder so, auch extra eingeflogen, und die haben das einfach zu schätzen gewusst, dass der HSV seine verdienten Spieler da ehrt, und Frank Pagelsdorf hat sich fantastisch gehalten, finde ich. Der sieht irgendwie genauso aus wie damals.
Ja.
Und ist auch von der Art genauso wie damals. Ich habe so eine Frage gestellt, die natürlich jetzt auch kein Glanzstück ist, aber ich meine so, ja, und war es dann der Glaube an die Mannschaft, mit der du ja schon ordentlich was erreicht hattest, dass die wirklich hier auch noch zurückkommen können? Hat er gesagt, perfekt zusammengefasst.
Dann standest du da mit deinem Talent. Ja.
Da stand ich da, aber alle auch sich totgelacht, und deswegen war es dann irgendwie wieder ein cooler Moment, und insgesamt richtig, wirklich 10 von 10 Veranstaltungen, und hat mich total heiß gemacht dann auch fürs Heidenheim-Spiel. Und die Spieler waren auch alle natürlich dann eingeladen, das Heimspiel sich dann anzugucken, und dass die vorher gefeiert wurden. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr es ja auch noch mitgekriegt. Ehrenrunde, Europapokalgesänge. Also es war echt eine runde Nummer.
Ich fand's so schön zu sehen, wie Pagelsdorf vorweggelaufen ist und so wirklich so als Trainer die Mannschaft so angeführt hat und wie sehr er es genossen hat, da seine Ehrenrunde zu drehen. Das war schön zu sehen.
Ich muss auch, kleine Anekdote, passt hier ganz gut zu Frank Pagelsdorf. Ich, als kleines Kind war der öfter mal beim Hockey bei uns im Verein und hat irgendwie mal ein bisschen Hockey geguckt und sich halt für Sport grundsätzlich interessiert. Und er hatte so ein Grundstück, so ein leeres Grundstück in Lemsal, so eine Wiese. Und das kam dann irgendwie raus, und dann bin ich mit meinen Freunden immer ab und zu auf diese Wiese gegangen, und dann haben wir so gesagt, ey, heute kicken wir auf dem Grundstück von Frank Pagelsdorf, und haben dann so alibimäßig kurz ein paar Bälle gespielt und dann wieder runter, weil es einfach ein Grundstück halt war.
Vielleicht entdeckt er mich ja.
Ja, vielleicht entdeckt er mich.
Es gab ja auch immer in Norderstedt die Frank-Pagelsdorf-Halle, ne? Also die Soccerhalle, so, das war auch immer.
Wollte ich gerade sagen, in Kiel hat er auch eine. Das war sein Business. Er hat die Dinger, wir zocken Pagelsdorf, ne? Haben wir immer so gesagt.
Ja.
Also es war ein Ding, er hat es eingeführt.
Für mich ist es in Norderstedt auch immer noch die Pagelsdorf-Halle. Also immer noch, wenn man da mal zockt, ey, wo zocken wir? Ja, in der Pagelsdorf-Halle, so. Auch wenn sie so nicht mehr heißt, so, aber ja, das ist geblieben. Ja, mega geil. Also war schon eine geile Zeit. So. Und 25 Jahre, ja, ist irgendwie auch dann irgendwie doch nicht so lange her, ne?
Nee, das ist das Erschreckende fast, kann man sagen. Aber irgendwie, ich finde es, also Dick Töfting und so, ey, die Leute, ich gehe den HSV-Post auch gerade mal durch, Thomas Doll, nur geil. Man kann eigentlich fast hoffen, dass man da in, dass man jetzt wieder so eine Mannschaft kreiert irgendwie oder in ein paar Jahren, nächstes Jahr vielleicht.
Und wen ich nur an seiner Größe erkannt habe, ansonsten echt Schwierigkeiten gehabt hätte, ihn zu erkennen, wer war Lumpi Spörl.
Ja, unmöglich zu erkennen
sonst. Ja, ja, ne? Also sonst irgendwie großes Idol und fand ich immer geil so. Und den habe ich aber so im ersten Moment nicht so, Alter, wer ist er denn? So, und dann, ah, okay.
Hat seinen Style neu entwickelt.
Ja, ja.
Aber ich habe wirklich denselben Gedanken gehabt und dachte so, ach, 25 Jahre, okay, alles klar. Und dann habe ich so gedacht, wann feiern wir wohl vielleicht nochmal so ein Jubiläum, wenn es um ein Spiel geht, wo wir dann dabei waren? Dann habe ich so überlegt, wahrscheinlich dann auch erst, ich sag mal, 2050 Ulm, oder?
Ja.
Und dann irgendwie so eine Nummer. Oder vielleicht KSC, kann natürlich auch sehr gut sein. So Marcelo Diaz. Aber solche Events sind es auf jeden Fall. Ich finde, das gibt dem Verein nochmal noch mehr Tiefenstruktur oder Tiefenmuskulatur oder wie auch immer du das nennen willst. Total wertvoll und richtig geil.
Ja, mega.
Ja, finde ich auch. Ist leider zu wenig Anlässe. Ich meine, so bei Bayern, die haben die ganzen Legenden da, die da immer stehen. Mhm. Das ist natürlich schon richtig geil. Aber
die haben so viele, die haben so viele Events, da müssen die Legenden wie Giovane Elber jetzt schon irgendwie das Torwandschießen begleiten, weil sie sonst keine Chance haben, irgendwo irgendwo eine Chance haben, teilzuhaben. So, ne? Also deswegen dann lieber bei uns und lieber so snackable und dafür geile Events und sich an so eine Sachen erinnern. Gut, so viele wie bei Bayern haben wir nicht, aber. Ja,
gut.
Stübi, bevor wir gleich zum Spiel kommen, noch eine Sache, die nur noch kurz sagen muss. Was war los mit dem Handshake?
Oh, sehr lustig. Habt ihr das Video schon gesehen?
Ja. Nee, Video habe ich noch nicht gesehen. Ich habe es aber im Stadion gesehen.
Oh, sehr gut. Ja, es gibt jetzt ein Video, zum Glück wurde es nochmal rausgesucht.
Ja.
Ja, ich hab halt bei der Anmoderation von dem Steffen Funino so auf mit meiner rechten Hand, er stand rechts von mir, so auf ihn gezeigt, nach Motto, ja, so. Herzlich willkommen irgendwie in der Matchday-Show. Er hat das so als Handshake wahrgenommen und wollte gerade so einklatschen und dann habe ich auch schon wieder die Hand zurückgezogen und hatte dann schon meine Hand an der Moderationskarte. Dann hat er aber unglaublich reagiert und hat so seine Hand quasi versteinert gelassen und dann mit seiner anderen Hand eingeschlagen. Ich habe das alles nicht gesehen. Das hat er mir nur danach gesagt, er meinte gerade, ich hatte gerade den schlimmsten Handshake-Fail der Welt und da habe ich mich schon totgelacht. Und jetzt haben wir das Ganze auch auf Video, also sehr wer Lust gut. hat, habe ich bei Instagram auch gepostet. Herrlich.
Die Meme-Mascherie läuft beste, an, sehr gut.
Der beste Zocker bei uns da von den E-Sportern und guter Mann.
Sehr gut. Geil. Ja gut, vielen Dank Stübi für deine Zeit. Wahrscheinlich sind die 4 Mega-Hits
am Stück. Bin gespannt auf eure Analyse. Hier und ich haben nach dem Spiel direkt Champagner getrunken.
Ah, ja, deswegen ist sie auch, deswegen ist sie auch gleich krank geworden.
Genau, das ist das Problem.
Ja, alles klar. Ich glaube, es war kein Champagner, das war eher so ein billigeres Produkt, aber wir haben uns das eingeredet.
Ja. Wir haben uns das schön getrunken.
Ja. Also viel Spaß, ne?
Stübi, hau rein.
Danke, hau rein. Bis dann.
Ciao.
Hau rein,
ciao.
Stübi, vielen Dank. Ja, Pia, da
ja, liegt also. Ich bin, da liegt das Problem. Ja, genau. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt, ob ich mit dem Sieg nicht klarkomme oder mit meinem ersten Besuch in der Loge bei Kai. Gato war leider nicht mehr da, als ich dann mit Bändchen da reingelaufen bin.
Ja, ich musste leider los. Ich hatte das Kind alleine, aber du hattest ein Bild in unsere WhatsApp-Gruppe geschickt und dann haben wir dich direkt eingeladen in die Loge und dann wart ihr auf einmal irgendwie von Zauberhand auf einmal in der Loge und dann, was ist dann passiert? Und war das Champagner schlecht oder war das Bier schlecht oder warst du ohne Jacke draußen? Ah nee, es war ja super warm noch an dem Tag. Ja.
Es war super warm. Ich glaube, es war gar nichts davon. Ich habe wohl schon irgendwas mit mir rumgeschleppt, aber wusste es nicht oder beziehungsweise ich hatte Zahnschmerzen und dachte, naja, gut, Zahnschmerzen waren wohl irgendwie Kopfschmerzen, aber naja, ich habe trotzdem den Tag sehr genossen und bin Kai sehr dankbar. Ja, genau. Es war sehr lustig. Und Stübi und ich und ich glaube Kai war auch im Team, wir haben auch eine Runde Flip Cup gewonnen und das ist sehr wichtig zu erwähnen, weil...
Herrlich, das ist doch das, was zählt. Da kannst du dich jetzt
und was man dir auch sagen muss, es war ja jetzt seit langem mal wieder mein erstes Spiel 25A, ne?
Und wie war's?
Konntest du was sehen?
Ich konnte was sehen. Ich fand den View super. Also ich muss sagen, wer sich da beschwert, das verstehe ich ja nicht. Einfach ein bisschen an die Seite gehen, dann sieht man doch bestens. Also am Anfang standen wir ein bisschen im Gang, da wurden wir immer ordentlich umgetackelt, war herrlich, musste man ein bisschen Körpereinsatz selber irgendwie Zweikämpfe geführt, aber dann, als wir in der Halbzeit die günstigen Lücken genutzt haben, standen wir wirklich sehr nett mit sehr netten Leuten zusammen und konnten das Spiel sehr genießen und haben nur den absoluten Anfängerfehler gemacht und beim 1-0 Bier geholt, weil wir dachten, ach komm, jetzt passiert nichts mehr, die ersten 30 Minuten waren so grottenschlecht, das wird hier nicht. Und dann, ja,
dann ging's
haben ab. Wir Bier geholt und dann standen wir vor dem, zum Glück gibt es da ja Monitore, nicht, wahrscheinlich nicht so wie in München, was Muchel da erzählt hatte, aber ein paar gibt es doch. Und dann haben wir nur das Vuskovic-Tor gesehen und ich konnte es nicht glauben, aber danach ging es ja bergauf. Aber Gato, der Reihenfolge nach,
ja,
ne?
Ja, richtig. Aber ist gut. Das war schon mal ein sehr guter erster
Sympathiser.
Insight von dir. Das ist auch gut. Ja, Muchel, du warst auch im Stadion.
Ich war im Stadion, genau.
Wir waren alle im Stadion, haben das alles komplett, den ersten Saisonsieg.
Das erste Mal seit langer Zeit wieder Samstag 15:30 Uhr. Das war schon komisch, oder? Ja. Also man saß zu Hause und dachte so, oh krass, irgendwie eigentlich ist man jetzt schon längst unterwegs und so, aber nee, es ist heute 15:30 Uhr.
Es ist dann schon doch die beste Anschlusszeit.
Ist
ne?
es. Also da kannst du jetzt es geht um nichts über Samstag 15:30 Uhr.
Was du willst, Samstag 15:30 Uhr, it is. Ist nicht zu früh, nicht zu spät, es ist nicht Freitag, es ist nicht Sonntag, alles geil. Ja.
Vorm Spiel, in der Woche war natürlich auch noch ein bisschen was los, bevor, wenn wir jetzt chronologisch irgendwie noch sind. Guy Ramos ist Papa geworden, herzlichen Glückwunsch. Der HSV hat es auch gepostet. Also das sehr schön immer zu sehen und das war natürlich schon mal ein guter Start und so ein vielleicht bei einigen schon so, diese Woche ist was Besonderes, der Papa geworden. Und für uns, wir hatten es ja in der letzten Folge auch schon so ein bisschen angekündigt, eigentlich beginnt die Saison jetzt erst so. Das erste Spiel war wirklich so eine Wundertüte gegen Gladbach, dann gegen die Zecken. Jeder hatte sich den Sieg gewünscht, aber das Derby war nun mal Derby. Wir wissen alle, wie es ausgegangen ist. Dann gegen die Bayern, das wäre eine Sensation gewesen. Man hatte nicht mit gerechnet. Also begann eigentlich für uns die Saison so richtig, wenn man es so sehen will, jetzt gegen Hoffenheim. Und das sind eben gegen Heidenheim. Und das sind genau die Spiele, wo man die Punkte holen muss. Und das am Ende der Saison zählt. Kommen wir mal zur Aufstellung.
Aufstellung war irgendwie nachvollziehbar, aber dann doch wieder anders. Heuer Fernandes im Tor, denke ich, war klar. Dann Abwehr, Muheim hinten links auch klar, hinten rechts Gottschalk, Willi, war nicht völlig klar.
Also war nicht völlig klar.
Mikkel Bronzy hat sich nah rangespielt. Hinten in der Dreier-Innenverteidigung El Fadli, Vuskovic, Omari, Tonaringa war noch verletzt. Also das war so, ich sag jetzt mal, einigermaßen klar, würde ich sagen.
Tonaringa,
meine ich. Wobei für mich die drei schon die drei Stammspieler sind tatsächlich. Also sehen andere vielleicht anders, aber laut meiner Meinung sollten das jetzt mal die drei sein, auf die da regelmäßig gesetzt wird.
Im Mittelfeld dann Remberg und Vieira und rechts Philippe, links Dompe und vorne Pönixdörfer. Das war sicherlich einigermaßen überraschend. Muchel, kriege ich noch einen Anruf rein. Also erstmal, Capaldo hat nicht gespielt, einer der Vize-Captains. Damit standen alle drei etatmäßigen Kapitäne nicht auf dem Spielfeld und Muheim hat als vierter Nachrücker-Captain sozusagen hat die Binde getragen. Und Philippe nach seiner guten Vorstellung rechts hat begonnen und Dompe endlich wieder fit oder zumindest so fit, dass er in der ersten Elf spielen konnte, links. Und ja, Lokonga noch auf der Bank und Vieira halt zentral und vor allen Dingen halt nicht rechts. Im Nachhinein kann man natürlich sagen, ja, irgendwie alles richtig gemacht.
Wir haben gewonnen. Das Krasseste war noch, also klar, bei Paulsen, da weiß man, dass der noch verletzt ist, so, ja, okay, aber trotzdem ist es ungewöhnlich, dass.
Verletzter ist im Aufbau, ne?
Im Aufbau, genau. Mhm. Und ich finde einfach so, ohne Glatzel und Paulsen, das hätte vor der Saison dann auch kaum einer gedacht, dass wir da in den ersten vier Spielen eben vorne immer eher auf Königsdörfer setzen, der ja eigentlich weg sein sollte.
Was heißt ohne, also Glatzel. Bank, ne? War er bereit? Wäre genau. Er bereit gewesen?
Genau, also dass wir da voll auf Königsdörfer setzen, den wir eigentlich verkaufen wollten, das ist, finde ich, schon krass. Und das ist ungewöhnlich, aber da finde ich, erkennt man so ein bisschen die Handschrift vom Coach, der da irgendwie sich auf ihn festgelegt hat.
Der hat sich total festgelegt. Auch das System, dem System sind wir treu geblieben. Eine Fünferkette hinten und ja, oder Dreierkette, je nachdem, ne, wie man es sagen möchte. Auf jeden Fall sind wir dem treu geblieben. Und der Start war erstmal nicht so geil.
Nee, ich finde, da hast du 3 Niederlagen gespürt. Oder was heißt 3 Niederlagen? Aber da hast du diese Negativ-Serie gespürt. Und da muss ich sagen, war Heidenheim für mich besser, näher am Tor dran. Und
deutlich näher am Tor dran.
Ich finde, Verunsicherung plus Uneingespieltheit führen halt dazu, dass du nur überlebst, wenn Heuer Fernandes einen Sahnetag hat, den er halt hatte, nicht nur in der zweiten Halbzeit, sondern auch in der ersten Halbzeit und wurde ja dann auch zu Recht in die Kicker-Elf des Tages gewählt. Was man immer zweideutig sehen kann, wenn dein Torwart in der Kicker-Elf des Tages ist, ne? Mhm.
Korrekt. Und man muss dann auch sagen, dass hier der, wie heißt der, Zitze Watze oder sowas?
Nee, Goscholeisch-Willi.
Nee, also sowas wollte ich gar nicht weg. Zizi Watze von Heidenheim, so. Der etatmäßige erste Stürmer, hat gefehlt. Und ich meinte noch so, stellt euch mal vor, da hätte noch hier Tim Kleindienst vor 2 Jahren gespielt. Da hätten wir das Ding auf jeden Fall verloren, weil Heidenheim hatte auch nicht nur in den ersten 30 Minuten, auch in den gesamten 90 Minuten hatten die so gute Chancen, dass hätten sie einen Typen gehabt, der vorne die Bude trifft, dann hätten die relativ sicher gewonnen. Hatten sie zum Glück nicht. Sie hatten vorne unseren alten guten Freund Mikkel Kaufmann zum Glück, der ja noch im HSV-Dress gespielt hat, würde ich sagen. Also das war unser Glück. Aber ein bisschen Glück gehört ja halt auch dazu. Und so haben wir dann irgendwann besser ins Spiel gefunden und sind dann mit aller Macht durch Vuskovic 4 Ping-Pong-Dinger irgendwie dann 1-0 in Führung gegangen. Bis dahin war es aber nicht wirklich, haben wir nicht wirklich gut gespielt.
Pia hat es hier rausgesucht, in der PK vor dem Spiel hatte Merlin noch gesagt, dass Luka Vuskovic als heißer Kandidat für Standards gehandelt wird. Und da muss man ja einfach mal sagen, das merkt man echt, ne? Wenn der vorne drin ist, was der für eine Wucht hat mit seinem Körper. Und da waren ja ein paar Situationen dabei, wo er eine Chance hatte. Und
ganz, ganz krass, vor allem, ich finde seine Präsenz, ich hatte geschrieben, so, der ist omnipräsent. Gerade in der Defensive ist er so echt, es steht immer richtig. Er hat den Körper sozusagen, aber so, ich sag mal, so das andere krasse Beispiel ist Omari. Den sehe ich immer nie so richtig. Also positiv auch irgendwie so. Mhm. Aber Vuskovic irgendwie, den hat man, der ist immer da mitten im Geschehen und der zieht die Bälle irgendwie magisch an, der verteidigt derbe gut. Am Anfang hatte der auch offensiv.
Muss ich schon sagen, schwierig. Seine ganz schöne Abspielfehler, ne? Also ja, es wirkte schon sehr unsicher.
Ja.
Aber nicht nur er, sondern in der.
Gespielt, ne?
Ja, aber nicht nur er, sondern auch Omari. Ich fand Omari, die letzten Spiele fand ich ihn sicherer. Also ich fand, da war schon eine ganz schöne Verunsicherung zu spüren.
Ja.
So. Und ja, ich gebe dir recht, in den Zweikämpfen und nach vorne, gerade so bei Standards ist Vuskovic schon, aber man darf nicht vergessen, der Junge ist 18 Jahre alt und er hat jetzt nach 7 Jahren das erste Tor wieder in der Bundesliga geschossen. Beim letzten Tor, da war er 11 Jahre alt, beim letzten Bundesliga-Tor vom HSV war er 11 Jahre alt und ist jetzt 7 Jahre später mit 18 der Erste, der wieder ein Tor schießt in der Bundesliga. Das darf man auch nicht vergessen. Also
ich finde auch die
Person, bevor er sein erstes Tor erzielt hat, daran merkt man vielleicht auch, dass er noch sehr jung ist mit seinen 18 Jahren, sind ja die Emotionen ein bisschen mit ihm durchgegangen, ne? Weil ist es ihm einmal nicht gelungen, den Ball hinter die Linie zu lupfen. Und dabei sind ja 2 gebrochene Finger rausgekommen.
Ja, da musste der Pfosten dran glauben. Er hat so gegen den Pfosten gehauen, weil er sich so geärgert hat, dass er sich die 2
mit Finger der Faust. Ja, unglaublich.
Aber auch eine 100%ige, ne?
Ja.
Also, oder eine sehr große, also aus 6 Metern. Ich habe es nicht nur, ich habe es nur live gesehen, danach nicht normal, aber aus sehr kurzer Distanz mit dem Fuß übers Tor geballert, glaube ich. War ärgerlich.
Ich finde, der Junge ist wirklich höchst interessant, weil einerseits 18 Jahre und dann darf man nicht zu viel verlangen und so weiter. Andererseits.
Welchen Marktwert hat er?
Genau. Andererseits vom Marktwert her, nach Vieira wahrscheinlich der zweiteuerste Spieler im Kader mit so groben geschätzten 10, 11 Millionen. Und da sage ich ganz ehrlich, dieser Marktwert zusammen mit seinem Anspruchsdenken irgendwann in der Premier League nicht bei einem mittelmäßig bis sehr guten Verein mithalten zu können, das wiederum führt dazu, dass ich von so einem Spieler auch eine klare trotz 18 Jahren Führungsrolle sehen will. Und ich finde dann, ja, Geduld muss man immer geben, aber es wäre schon schöner, wenn er von Anfang an funktioniert, so wie er dann bei uns auch funktioniert hat. Erst recht, wenn man diese Ansprüche an sich selber hat. Und da muss ich sagen, hat mir aber seine Körpersprache, also weil am Anfang waren es echt viele wilde Fehlpässe, ist dann aber keiner, ich habe es genau beobachtet, der dann sagt, oh sorry Jungs, sorry und sorry, nächster kommt besser, sondern war schon einer, der dann auch oft den Kopf geschüttelt hat und gesagt hat, mein Gott, da hätte es ja so laufen sollen oder warum hat das jetzt wieder nicht funktioniert. Und das finde ich wiederum für einen 18-Jährigen da auch schon eine breite Brust zu haben, eher wütend und auch mal auf die anderen zu zeigen. Das zeigt ja, dass er von seinem Alter schon weiter ist als so ein kleiner Bub, der sich hinten anstellt. Und das muss er auch sein, weil wir wollen ja nicht, dass er der kleine Bub ist, der jetzt mitläuft und vielleicht mal in 5 Jahren guter wird, sondern er soll ja möglichst jetzt schon zeigen, dass er sein Geld wert ist.
Er muss ja auch sofort als Leihspieler, da ist ja nicht, den kannst du ja nicht aufbauen jetzt ein Jahr und irgendwie dann mal Kurzansätze, dann, also wenn du ihn leihst, dann muss er auch irgendwie einigermaßen funktionieren.
Und was ich dann so beeindruckend fand, dann war das schon wild, so, und dann hast du eigentlich so einen El Fadli, der für mich in den ersten Spielen echt eine positive Erscheinung war, was viel bedeutet, weil wir ja nicht gerade alle weggehauen haben. Und der war für mich eben so cool, weil der ist in der ersten Liga in meinen Augen als einer der wenigen Spieler schon vorher angekommen und zeigt wirklich solide, überraschend gute Leistungen und hat mir so das Gefühl von Sicherheit gegeben. Und dann spielt der auch noch direkt so einen katastrophalen Fehlpass am Anfang, so aus der Innenverteidigung raus, Richtung Muheim, glaube ich, war es, und wird direkt abgefangen. Und da dachte ich so, nein, jetzt macht noch unser gestandener, bisher gut aufspielender El Fadli einen Fehler, und ist dann aber in letzter Sekunde, grätscht er dann noch einen weg, und da muss ich sagen, Welt, also mega, und zeigt, er ist doch dabei und bügelt den eigenen Fehler aus, ist aber, und so schnell kann es gehen im Fußball, kommt er da 1 Zentimeter oder 1 Sekunde später, ist es rote Karte nach einem individuellen Abspielfehler, und da sage ich, boah, manchmal brauchst du auch ein bisschen Glück. Mhm.
Hatten wir.
Hat Luka Vučković aber auch gemacht, als er da vorne vom Heidenheim-Tor seinen Fehlpass geschossen hat, ist er danach auch, war er derjenige, der den wieder abgewehrt hat. Also insofern, ja, die können doch ein bisschen was lernen, aber immerhin bahnen sie manchmal ihre eigenen Fehler auch wieder aus. Und ich muss einfach sagen, weil dann wird immer gesagt, ja, irgendwie Heidenheim jetzt unverdient verloren, weil die so krasse Chancen haben. Ich finde aber, wenn man aus Chancen wirklich gar nichts macht, dann verliert man nicht unverdient, sondern dann hat es ja auch irgendwie einen Grund, ne?
Definitiv.
Und ich muss sagen, das geht mich wirklich oft unter. Die Fragen, manchmal macht man ja aus Chancen nichts, weil man 3-mal den Pfosten getroffen hat und überragende Parade, Keeper, waren auch ein paar dabei von heuer. Aber ich finde schon, man hat gesehen, kennen wir ja nur aus eigener Erfahrung, das war bei Heidenheim auch ein Mangel an Qualität, ja, vorne, warum die ihre Dinger nicht gemacht haben. Also wie Jonas das schon am Anfang eben gesagt hat, steht da ein Spieler mit mehr Qualität, machen die auch mehr Chancen, so. Und da sieht man mal, wie wichtig das auch ist, die entsprechende Qualität im Kader zu haben, dass es eben nicht nur über Geschlossenheit und Einsatz kommt, ne?
Über einen Spieler, über den ich nochmal sprechen möchte, ist Gosholaischwili. Weil ich muss sagen, der Junge fängt an, Spaß zu machen. Also der hat noch nicht alles geklappt, aber ich finde, der hat von den Ansätzen her, finde ich, der hat ja ganz geile Skills. Also auf den bin ich echt ganz besonders gespannt. Ich finde auch den Zug, den er manchmal nach innen hat, wenn er so reinzieht, so, das, ja.
Bei mir ist er noch nicht so auf der Roadmap drauf. Also für mich läuft er noch so unter okay. Also jetzt nicht irgendwie negativ abgefallen, aber jetzt auch nicht, wo ich sage, uiuiuiui, der ist ja aber unglaublich, was der da so beackert, aber ja.
Das ist bei mir Philippe. Ich bin gar kein Fan von ihm gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch so, ich dachte irgendwie mangels Qualität und hat sich noch nicht bewiesen in der ersten Liga und Ergänzungsspieler und dann setzt doch lieber auf den Jungen und so weiter. Also ich hatte wirklich so ein paar Punkte auf meiner Liste, wo ich gesagt habe, boah, bringt der uns jetzt wirklich so weiter und dann spielt er auch noch Stamm. Er hat mich eines Besseren belehrt. Ich finde, es war ein sehr engagierter, wuseliger, garstiger Einsatz und hat sich da die 2,5 verdient.
Er wurde auch von Merlin nach dem Spiel nochmal explizit gelobt, dass der jetzt wirklich Woche für Woche extreme Fortschritte gemacht hat wohl und sie sehr zufrieden mit seiner steilen Kurve nach oben einfach sind.
Er hat sich auf jeden Fall freigeschwommen, würde ich sagen, mit dem Spiel. Vučković hat sich auch freigeschwommen. Und wer sich auch freigeschwommen hat mit dem Spiel, ist Vieira. Habe ich in der ersten Halbzeit noch so bei Instagram geschrieben, so, ja, ist noch nicht richtig im Spiel. Kamen schon die ersten Kommentare so, nee, also auch jetzt direkt danach und jetzt nicht irgendwie so nach dem Spiel, wo es ja jeder sagen kann, so, nee, sehe ich nicht, finde ihn schon im Spiel, hat schon gute Pässe gemacht. Ich fand noch so irgendwie, ich meine, gut, ich bin jetzt auch kein Vollprofi-Beobachter, ne, aber ich dachte so, ach, wo ist denn eigentlich Vieira? Weiß ich nicht. Irgendwie für das, da hatte ich irgendwie mehr erwartet.
Ich kann nicht sagen, wo der immer war. Genau da, wo gefoult worden ist. Weil ich finde, der Junge hat unheimlich viel auf den Sack bekommen.
Der wurde erste Halbzeit auch, glaube ich, Manndeckung genommen.
Also, der hat so auf die Knochen bekommen.
Also, habe ich gehört. Ja. Und dass der Manndeckung genommen worden ist und da natürlich dann ein bisschen schwierig, dann auf die Knochen bekommen. Und das ist auch so ein bisschen so ein Aufbauding. Wir spielen immer über außen, bauen wir immer über außen auf. Und mal diesen bisschen gefährlicheren Bälle auf den Sechser spielen, durch die Mitte aufbauen, wird bisher relativ selten gemacht und dann kommen die halt natürlich auch nicht so richtig irgendwie ins Spiel rein. Aber je länger das Spiel andauerte, desto besser wurde er und dann hat man wirklich gesehen, was er drauf hat.
Und das muss ich sagen, das ist eine Qualität und die kann dann in meinen Augen auch nur so ein Marktwertmensch, der irgendwie bei zwischen 15 und 20 Millionen liegt, mitbringen. Der Trainer muss es erkennen, dass der Spieler noch nicht so ganz im Spiel ist. Der Spieler muss es aber auch selber erkennen und sich dann in den Räumen anbieten, wo er vielleicht nicht gefoult wird, wo er vielleicht noch nicht so zum Zuge guckt. Also merkt dann nach 20 Minuten am besten, also er hat es gefühlt auch, ich bin da bei dir, Gato, nach 45 Minuten gemerkt. Noch besser wäre es natürlich, er merkt es nach 20 Minuten. Aber das war ja am Ende eine Mega-Leistung und Fabio Vieira wird für uns diese Saison tatsächlich der Unterschiedsspieler sein. Und umso schöner, dass er es schon in diesem Spiel war, damit man da jetzt auch nicht lange warten muss, dass er einen Scorer-Punkt gesammelt hat, weil letztendlich der Gegner kann entweder fokussiert er sich die Außen zuzumachen oder er fokussiert sich Vieira zu doppeln oder die Mitte zuzumachen, aber er wird nicht alles zumachen können. Und wenn wir da variabel sind und wer ist es denn, der es erkennen muss? Entweder Vieira zieht die Leute auf sich, sodass die Mitte geschlossen werden muss, dass der Gegner nervös wird, oder er erkennt, die machen die Außen zu, dann muss Vieira gesucht werden und dann muss er den Ball natürlich auch fordern. Und da habe ich mich gefreut. Also es geht mehr darum, dass er es kann, wissen wir alle. Jetzt geht es aber darum, dass er es auch umgesetzt aufs Spielfeld bekommt. Und da müssen die Spieler geschult werden. Das hat vielleicht 45 Minuten gedauert. Vielleicht musste auch Polzin das nochmal verdeutlichen in der Halbzeit. Oder am besten der Spieler selber nimmt es in die Hand und sagt, Männer, ich brauche jetzt hier den Ball, hört jetzt auf, den Dritten über die Außen zu spielen. Ja.
Über die Außen, wenn Philippe gut in Form ist, wenn Dompe gut in Form ist, einer rechts, einer links, wäre in der Mitte, dann weiß Bayern München selbst gar nicht mehr, wo sie uns verteidigen sollen im Rückspiel.
Aber ich finde, auch kurz bevor Vieira ausgewechselt wurde, hat er nochmal so einen ultra-nicen Torschuss mal so ein bisschen aus Distanz quasi, ne, gewagt.
Ach so, den meinst du?
Und das,
ja.
Ja, aus der Distanz. Und ich finde, das ist generell in den letzten Jahren beim HSV nie der Fall gewesen, dass mal irgendwas aus der Distanz probiert wurde. Man hat sich nie getraut. Und das ist irgendwie was ich bei, wenn ich mir dann jetzt gerade die anderen Spiele angucke von den Clubs, die in den nächsten Wochen auf uns warten, das ist so Wahnsinn, was die alles aus der Distanz da auch dann doch ins Tor kriegen. Und deswegen erhoffe ich mir sehr, dass er einer von denen ist, der sich das zutraut und der es auch einfach mal macht und sich nicht zu viele Sorgen darum macht, wo der Ball dann landet.
Eine Sache fand ich aber noch ein bisschen wild, als er den Assist, die Vorlage gegeben hatte, da schießt Philippe ja das Tor. Und Vieira hat alleine dann gejubelt. Also ist null zu Philippe gelaufen, sondern hat das so alleine irgendwie den Arm in die Luft gehalten. Dachte ich so, na, nicht ganz das Teamplay-Ding, aber egal. Wenn du gut spielst, alles gut. Und wenn du dich jetzt erstmal freust, auch alles super. Da dachte ich schon so, aber gut, das sei ihm dann auch gegönnt.
Ein kleines Manko noch, was man erwähnen muss, darf in der ersten Liga eigentlich nicht mehr passieren, aber war die fehlende Abstimmung bei Ecken defensiv. Da war es gerade auf der Seite von Dompe, Muheim, Elf Hadli eine Sache, wo Königsdörfer, also es war gar nicht die Schuld von den Jungs, aber Königsdörfer und Dompe waren dann da nicht abgestimmt. Da musste das Trainerteam erst nach dem dritten, vierten, es war ja ein krasses Eckenverhältnis irgendwie zwischendurch, also Heidenheim hatte wesentlich mehr Ecken, da musste das Trainerteam erstmal wieder korrigieren. Ja, ist okay, sollte nicht zu oft passieren, weil letztendlich, wenn du irgendwann erst nach 3-4 Ecken korrigierst, dann kann es auch mal geklingelt haben und es war wirklich lichterloh, also die konnten von der Eckfahne einfach erstmal mit dem Ball in den Strafraum laufen, so, wo ich mir dachte, wow, ey, auch da, wenn die das schneller erkennen, klingelt es vielleicht hinten drin und gut, werden sie jetzt analysiert haben, wahrscheinlich jetzt gerade oder
morgen. Dann war das ja vielleicht die Nummer, als Merlin Muheim da den Zettel überreicht hat, weil da hat er danach in der PK gesagt, dass es um die Verteidigung der Standards ging von Heidenheim und dafür hat Muheim einen Zettel von Merlin Polzin in die Hand gedrückt bekommen und danach lief das Spiel wohl auch ein bisschen besser, so zumindest wurde es in der PK so besprochen.
Um es mal auf den Punkt zu bringen, Klaus Schee schreibt uns bei Instagram, Thema: Wie geil ist Gewinn? Ich finde, das trifft es auf den Punkt. Das sind die Heimspiele, das sind die Punkte, die wir holen müssen gegen Heidenheim.
Man kann diesen Sieg wirklich so richtig geil hochhängen und sagt, ey, jetzt der in Form und das und wir haben uns freigeschwommen und alles geil. Und man kann auch sagen, wirklich, wir haben eigentlich wirklich nicht gut gespielt und gegen den Letzten der Liga 2-1 gewonnen mit Gefahr auf 2-2 noch hinten raus, weil ab der 80. war auch, wir haben gespielt, als wären wir aufgestiegen gerade und hätten 5-0 geführt oder so. Und so völlig Larifari haben uns einlullen lassen. Also ja, da ist auf jeden Fall noch einiges an Arbeit.
Ja, ich bin trotzdem nicht in dem Team. Also ich war auch wirklich so, ab der zweiten Halbzeit habe ich das dann auch so gefeiert, weil ich habe auch, ne, habe ich dir gesagt, Gato, dass beim 2-0 sind wir durch. Es war auch das 3-0, 4-0 möglich. So, da wäre die Euphorie natürlich jetzt gigantomanisch. Ich sage, diesen Gegner so wegzuarbeiten, hat meinen absoluten Respekt. Ich freue mich, dass die Mannschaft irgendwie... Also ich bin nicht im
Lager
der Leute, was alles schiefgelaufen ist.
Ja, aber diesen Gegner ist... dieser Gegner ist 18 da, hat 0 Punkte und minus 7 Torverhältnis. Und also es ist jetzt nicht so, dieser Gegner Freiburg, so die man vielleicht auch irgendwie Kategorie wegarbeiten muss irgendwie. Aber ja... Aber trotzdem,
am Ende fragt keiner mehr, wie diese 3 Punkte zustande gekommen sind. Wir brauchen die 3 Punkte. Ich würde sagen, mit 4 Punkten haben wir jetzt schon mal 10% vom Klassenerhalt geschafft.
Ja, und vor allem, weil die Mannschaft ja so immer wieder mit einer nicht nur leicht abgeänderten Startaufstellung reingeht, sondern wirklich komplett sich immer neu finden muss. Dann die Transfers, alle sind neu. Ich finde, mit so einer uneingespielten, verunsicherten Truppe gegen Heidenheim 2-1 nach 2-0 Führung zu gewinnen. Wir sind zwar wieder, es ist wirklich auffällig, die Laufleistung ist auffällig, ja, war bei Stuttgart übrigens auch ein Riesenthema, dann haben sie die Laufleistung erhöht und direkt gewonnen. Wir haben jetzt auch ohne eine, also Heidenheim ist erneut, also bisher ist jeder Gegner deutlich mehr, außer bei einem Gegner war es annähernd ähnlich, aber ansonsten auch Heidenheim wieder 4,5 Kilometer mehr gelaufen. Gut. Man muss nicht alles an der Statistik aufhängen, aber da ist noch Luft nach
oben. Aber das ist mir auch aufgefallen, ne? Teilweise gerade in der ersten Halbzeit, wie wenig Bewegung im Spiel war, ne? Wie wenig auch gelaufen. Spiel, ne? Ja. So, das war echt, das wirkte sehr träge alles, aber das sind Sachen, an denen sie auf jeden Fall arbeiten müssen.
Welche Statistik nie lügt, ist die Tabelle.
Ja.
Und da haben wir 2 Punkte bis Europa. Ab jetzt haben wir die Abstiegsplätze verlassen und ich würde sagen, wir gucken nur noch nach oben und gegen Union Berlin, unseren nächsten Gegner, haben wir quasi ein 6-Punkte-Spiel. Die haben nämlich 6 Punkte, wir haben 4 Punkte und wir können sie überholen und wir können auch nächsten Spieltag Frankfurt überholen. Also da ist alles möglich.
Sonntagabend, 28.09., 19.30 Uhr ist auch
maximal beschissen, Muchel.
Ja.
Wird es da das 5 von 34 geben?
Ja, wird es. Weil das Stadion an der Alten Försterei ist tatsächlich ein Stadion, was mir noch fehlt.
Oh ja. Oh, da haben sie natürlich nochmal eine leichte Challenge gegeben. Ja. Sonntagabend und dann irgendwie.
Nee, eigentlich ist die Uhrzeit, also ja, sie ist eigentlich scheiße, aber für mich so als Familienpapa ist es eigentlich ganz dankbar, weil man erst Sonntagnachmittag erst los muss nach Berlin.
Ja.
So,
da habe ich mir eben auch gedacht.
Ja. Da kannst du zumindest irgendwie Samstag und Sonntagmorgen noch gut Wetter machen und dann erst nachmittags zum Fußball fahren. Und wann du abends zu Hause bist, die Kinder schlafen dann hoffentlich eh, dann ist es egal. Es ist natürlich hart, weil du dann irgendwie erst spät nachts zu Hause bist. Aber ja, das ist, ansonsten ist 19.30 Auswärtsspiel auf dem Sonntagabend, ist natürlich eine glatte 6-, ne? Wenn wir eben von 15.30 sprechen, so, dass das geil ist, wieder 15.30 zu spielen. Aber gegen Union.
Wobei, wenn du es zu Hause auf dem Sofa dir anguckst, ist es eigentlich ganz geil. Geiles Abendprogramm.
Ja, aber auf dem Sofa ist nicht Pia. Ist nicht.
Ach, ja. Muchel, naja, manchmal schon.
Nein.
Ja, da freue ich mich auch schon drauf, auf das Sofa-Ding 1930. Das finde ich auch herrlich. Aber Union Berlin gewinnt überraschend in meinen Augen 4-3, aber wohl nicht unverdient gegen Frankfurt. Und sie beenden das Spiel komplett, aber auch nicht ganz komplett. Auf dem Spielfeld komplett, auf der Trainerbank nicht komplett. Denn unser ehemaliger Coach Baumgart.
Macht den Effenberg.
Ich hab nur gesehen, er wurde des Platzes.
Er hat den Fackfinger gezeigt und er hat dann noch eine Papierkugel aufs Feld geschossen.
Also er war außer Rand und Band. Er ist weiterhin, wir kennen es ja vom HSV, deswegen, wir treffen einen alten Bekannten, der doch nicht da ist, weil er auf der Tribüne sitzt. Er ist weiterhin, so wie wir ihn auch im Volkspark kennengelernt haben, sehr emotional, sehr vielleicht manchmal etwas, ist jetzt nicht der größte Sympathiensammler Deutschland so, sondern er steht eher für raue, harte Arbeit.
Er hat es im Nachhinein auch gar nicht richtig eingesehen. Also er hat gar nicht zurückgerudert, sondern so, das...
War das gegen Schiri oder ich habe es gemerkt?
Ja, er hat jetzt gesagt, im ersten Moment hat er gesagt, er hat es so einfach so ins Leere gezeigt, so. Aber es kommt der Elfmeterpfiff und er zeigt den Fuckfinger und ja.
So aber jetzt mal im Ernst, es ist jetzt nicht nur die Art, die wir Fans kennen, sondern es ist doch auch die Taktik und seine Spielidee, ja, die ja nicht nur wir Fans kennen, sondern vor allen Dingen Polzin. Der muss den doch jetzt auf dem Schachbrett ausspielen können. Ja, der muss doch ganz genau wissen, wenn er die letzten Spiele von Union sich jetzt anguckt, die übrigens höchst interessant sind mit einem Torverhältnis von 8-11, also da klingelt es hinten und vorne bei denen, da muss doch Merlin jetzt die Woche über ein paar Schlüsse finden, wie die Mannschaft da super gegenhalten kann. Und ich glaube, taktisch sollte er ihm ja da auch taktisch-strategisch überlegen sein. Also da sehe ich uns leicht im Vorteil. Vom Kader natürlich nicht. Also da hat Union mittlerweile schon ein paar
Ja, aber wenn du gerade sagst, hinten klingelt's und Pia hat uns hier in ihrer Dokument, Pia, ich greife da einfach mal, wir nehmen das einfach hier mal auf, du als liegst krank zu Hause gerne. Und dann sollst du dich auch ein bisschen schonen. Aber als Players to Watch hast du hier Frederik Renault als Torwart mit aufgeführt. Vielleicht liegt es dann auch an der Abwehr, wenn der Torwart eigentlich ein Players to Watch ist, der schon dreimal zum Torwart der Saison gewählt worden ist. Ich habe den überhaupt nicht auf dem Zettel. Aber wenn er dreimal zum Torwart der Saison gewählt worden ist, scheint er was auf dem Kasten zu haben. Dann scheint es die Abwehr zu sein, die nicht so gut sitzt.
Da kommt dann auch hier unser ehemaliger Torwart, der Matteo Raab. Sitzt auf der Bank, kommt nicht an Renault vorbei, ne?
Ah, okay. Das ist natürlich schwierig.
Also das dann, wenn der so gut ist anscheinend, ja. Dann Däne.
Sie haben aber auf jeden Fall auch viel Power nach vorne. Elias Ansar macht da hervorragende Arbeit mit der Nummer 10 Mittelstürmer. Schon 4 Saisontore und steht für sehr präzise Torschüsse und die er auch hauptsächlich aus weiter Distanz verwandelt. Also auf den müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Und Oliver Burke mit der Nummer 7 hat auch schon 3 Saisontore.
Und alle 3 beim letzten Spiel gegen Frankfurt geschossen. Also die Stürmer scheinen auf jeden Fall gut zu knipsen.
Also da kommt für mich eine gigantische Qualität auf die HSV-Abwehr zu. Also verglichen mit Heidenheim wirklich Welten. Und ich finde, was ich auch beeindruckend finde, ist, dass du dahinter halt so Leute wie Haberer, Khedira und Trimmel hast. Das sind halt Spieler, die eben es schaffen, in der Bundesliga regelmäßig ihre zuverlässige Leistung abzurufen. Ja, die wirklich Erfahrung haben, gestanden sind, dass Fuchs sich, ich will jetzt keine falschen Wörter benutzen, abgewichst irgendwie runterspielen und wenn du da vorne so eine Qualität hast und dann im Mittelfeld so eine Souveränität hast, dann ist das schon eine schwere Aufgabe da auswärts bei Union und da bin ich eher froh, ich glaube trainertechnisch und sind wir überlegen, deren Abwehr ist auch anfällig, aber das wird, da werden wir einiges an Qualität abrufen müssen.
Pia, was gibt's noch zu Union zu sagen?
Ja, vielleicht ist es ja, was ich noch sagen wollte, ist, dass es vielleicht ein Vorteil ist, dass Baumgart nicht an der Seitenlinie ist, sondern dass der ein bisschen abgeschirmt ist. Vielleicht gehört das ja auch zum eingespielten Unionsspiel, dass der da immer wie wild rauf und runter tigert an der Linie. Also who knows, vielleicht sind sie jetzt ein bisschen angeschlagen. Ansonsten habe ich mir in meinem Wunschdenken jetzt mal zusammengereimt, okay, sie haben 2-1 gegen Stuttgart gewonnen, dann zweimal verloren gegen Hoffenheim und BVB. Jetzt haben sie wieder einmal gewonnen. Das heißt, als nächstes würde ja eine Niederlage anstehen.
Ah, okay.
Das ist sehr logisch. Nein, aber auf jeden Fall muss man halt bei denen, also ich habe schon das Gefühl, dass da wieder eine ganz andere Klasse auf uns zukommt, als das, was wir jetzt am Wochenende hatten. Und muss sagen, so hoffnungsvoll bin ich ehrlicherweise eigentlich nicht, weil die einfach ein viel schnelleres und zweikampfstärkeres Spiel haben als wir. Also ich finde, die sind einfach auch wahnsinnig langsam gerade noch. Ich weiß nicht, ob das nur mir so vorkommt. Und immer wenn ich als ich mir das Spiel angeguckt habe gegen Frankfurt, dachte ich so, die sind einfach auch wirklich fix und spielen lange Bälle, die kommen an und
gehe ich mit, aber Union Berlin ist für mich jetzt kein Team von den ersten, also von Platz 1 bis 9 und alles, was...
Stimmt, sie sind auf dem 10.
Ja, jetzt tatsächlich auch, aber alles, was irgendwie gefühlt oder irgendwie so Platz 10 bis 18 ist, die musst du schlagen. Das sind halt dann auch nur 8 Teams, weil die ersten 9 gegen die ist, ich sag mal, das ist dann Bayern, Dortmund, Leipzig, Frankfurt, Freiburg, Stuttgart, Leverkusen, Wolfsburg, weiß ich nicht, da kannst du erstmal schon mal 9 sagen, puh, da wird's richtig tough. Und dann hast du halt noch irgendwie dann 8 andere Teams, wo du aber sagen musst, okay, also das muss mindestens knapp sein. Also wenn wir da jetzt irgendwie mit 3 oder irgendwie deutlich verlieren, dann ist das halt schon nicht so geil. Und da müssen wir schon, also da rechne ich mir aus, was wir da müssen wir irgendwie Chancen haben. Zumindest irgendwie dran schnuppern. Wenn man jetzt unsere aktuelle Leistung sieht, dann sage ich schon, wir gehen jetzt nicht als Favorit rein. Aber es muss auf jeden Fall unser Anspruch sein, da gegen die Mannschaften realistisch was zu holen.
Was tippt ihr denn?
Man muss ja auch sagen, dass im Moment beim HSV, glaube ich, einfach jede Woche, die sie irgendwie zusammenfinden, tatsächlich zählt. Deswegen kann es ja sein, dass wir jetzt nächstes Wochenende dann doch schon eine ganz andere Truppe auf dem Platz sehen. Ich finde auch, dass der Sieg irgendwie Hoffnung macht, die Leistung vor allem in den ersten 30 Minuten jetzt nicht so. Deswegen mal gucken, was da auf uns zukommt.
Aber wenn wir jetzt davon schon sprechen, was tippt ihr denn für Sonntagabend?
1-1, sage ich.
Schließe ich mich an.
Bier?
0-1 für den HSV.
Ich tippe auf ein 3-3.
Glaubst du noch? Ich korrigiere nochmal. Ich tippe auf 2-1 Auswärtssieg HSV.
Ja. Ich glaube, es wird ein sehr torreiches Spiel. Deswegen tippe ich auf ein 3-3.
Ich sehe noch nicht immer, dass wir so viele Tore jetzt gegen
Heiden haben. Ja, aber ist gut. Ich glaube, Union landet in der ersten Tabellenhälfte, aber verliert nochmal gegen den HSV.
Ist ja auch gut, Mochel, weil du hast ja tipptechnisch gut Ahnung. Du bist ja noch vor mir im Kicktipp.
Ja, ich gucke ja nur in Gruppe 1. Also es gibt ja in den anderen Gruppen noch welche, die noch mehr Punkte haben, aber in Gruppe 1 bin ich zumindest auf dem geteilten oder auf dem 8. Platz mit 52 Punkten. Das hätte schlechter sein können.
Ja, ich bin hinter dir. hab diesmal eigentlich ganz okay gepunktet. Hat einen leichten Hals, dass Dortmund nicht 2-0 gewonnen hat. Dann hätte ich mal 2, hätte ich 16 Punkte statt 14 Punkte. Also ich komme langsam ran, aber Mochel, du hattest einen sehr guten Start, muss man fairerweise sagen. Und bei der ersten Gruppe Tom HSV auch, dass du das 1-1 tippst, Leverkusen gegen Gladbach, damit bist du zu Recht auch oben. Hut ab auf jeden Fall dafür.
Hochturm hier, 20 Punkte am Spieltag gemacht, stark. Das sind die Freiburger.
Ah. Krass, ja.
Es ist doch schön.
Schön. Ja gut, dann würde ich sagen, Mochel, du bereitest dich mal auf Berlin, Alter, vor.
Ja.
Was da so in Berlin im Osten, ist es im Osten, Westen? Egal, was in Berlin geht.
Wisse.
Osten. Pia, ja, du wirst gesund. Wieder, hoffentlich schnell.
Ich werde gesund und ich werde ab Freitag die ganze Zeit die Schauspielhaus-Seite refreshen und bin ganz aufgeregt.
Freitag 12 Uhr geht's los. Folgt uns bei HSV meine Frau, wenn ihr es nicht schon macht, oder guckt da rein. Da posten wir natürlich den Link rein. Ob es wirklich 12 Uhr ist, bin ich mir nicht 100% sicher. Ich meine ja. Aber guckt auf jeden Fall rein und wir wissen tatsächlich selber nicht, was am ersten Tag geht beim Ticketverkauf. Ich kann euch natürlich wie immer nur raten, geht direkt am Freitag oder direkt um 12 Uhr dahin. Wenn es ausverkauft ist, ausverkauft. Es kann auch sein, dass sich nur 50 Leute Tickets kaufen, was ich nicht glaube. Aber es wird auf jeden Fall richtig cool und wir werden in dieses Event viel Herzblut stecken und ich werde dafür sorgen, dass so ein bisschen Kommerz reinkommt.
Nein.
Ich bin gespannt, wo wir enden.
Es wird auf jeden Fall ein ganz schöner Battle werden hier.
Es wird wahrscheinlich einfach nur laut Mochel ein Mikro, ganz puristisch, ein Mikro an der Couch.
Ja, und wo man sich ranstellt.
Eventuell ein Gast und dann, und wenn ich mich durchsetze, ist vorher noch irgendwie mit Kisscam und Halbzeitshow und Zuschauerfragen und Gastauftritte von irgendwelchen Sängern. Aber es ist auf jeden Fall einiges in der Pipeline, deswegen, wir hauen uns einfach jetzt schon die Tickets raus. Schauspielhaus am 12.11. Es wird herrlich werden, euch mal alle wieder zu treffen, alle wieder zu sehen und dann natürlich auch mit, hoffentlich mit dem Coach.
Super.
In diesem Sinne,
nur der HSV.
Nur der HSV.
Nur der HSV. Nur der